Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Mit diesem Wochenspruch aus Psalm 33 zum 10. Sonntag nach Trinitatis begrüße ich euch alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst, den wir feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In den letzten Monaten hatte ich manchmal den Eindruck, dass die Älteren die Mutigeren sind. Zumindest gilt das für unsere Jubilare. In der Zeitung steht noch die goldene Konfirmation, aber die haben wir ja abgesagt, weil wir tatsächlich viel zu wenig Anmeldungen hatten, um ein Fest zu feiern. Aber die Eisernen, also das sind die, die vor 65 Jahren konfirmiert worden sind, und für die, die gut in Mathe sind, da waren die 14. Die haben sich gemeldet und gesagt, sie würden gerne ihr Konfirmationsjubiläum feiern. Ihr seid der Jahrgang 1957, als ihr hier konfirmiert wart, damals wahrscheinlich auch noch in die Ausrichtung nach hier. Zwischendurch hatten wir dann diesen Sündenfall, dass der Altar mal hier auf der Seite stand und jetzt sind wir wieder so ausgerichtet. Schön, dass ihr die Energie hattet, dass Inge Langer das treu in die Hand genommen hat und immer wieder im Büro nachgefragt hat, können wir nicht, wollen wir nicht, sollen wir nicht. Und jetzt sind wir beieinander. Schön, dass ihr da seid. Der 10. Sonntag nach Trinitatis ist in unserer Kirche ein wichtiger Sonntag. Da geht es nämlich um die Beziehung zu unseren jüdischen Geschwistern. Früher war das der Sonntag, an dem wir die Lesung gehört haben, dass der Tempel zerstört wurde und jetzt also die Christen, die Kinder Gottes sind und die Juden waren, übrig, um das mal salopp zu sagen. Und umso wichtiger ist es, dass wir das nochmal neu bedenken und das ist uns heute aufgegeben. Laura wird uns als Evangelium Jesu Stellung zum Gesetz und damit zu dem, was wir als Altes Testament bezeichnen, sagen. Da gibt es einiges dazu zu hören. Und so wünsche ich uns allen miteinander, euch Jubilaren und uns allen als Gemeinde, jetzt einen gesegneten Gottesdienst. Gott. Ich bin da, so lautet dein Name. Ich bin meistens nicht da, bin abgelenkt, beschäftigt, besorgt. Kommen und still werden und loslassen, das fällt mir immer wieder sehr schwer. Jetzt aber bin ich hier und rufe zu dir.
Hydia eleison, erbarme dich. Christe eleison, Christe erbarme dich. Hydia eleison, Herr, erbarm dich über uns.
So spricht der Herr zu seinem Volk. Gedenke daran, ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist. Ich vergesse dich nicht. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie einen Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Dafür danken wir dir, Gott, und stimmen ein in den Jubel deiner heiligen Engel.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.
Euer Liebhaber Israels, du hast dir ein kleines, ein unscheinbares und oft auch störrisches Volk ausgewählt, um deine Liebe unter den Menschen wohnen zu lassen. Deine Liebe aber hat auch alle Grenzen überschritten und Menschen aus allen Völkern zu deinem Volk berufen. Du bist suchende Liebe, die ihr Erbe austeilt, immer wieder überfließende Liebe. Gott, ich verstehe so wenig, aber in meinem Herzen schlägt dein Herz. Entzünde mich neu. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch. Der Predigttext steht bei Matthäus im 5. Kapitel. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir sind es gewohnt, die Bibel in zwei Teilen zu sehen, das Alte und das Neue Testament. Also, das lernen die Konfirmanden ganz am Anfang, die Zeit vor Jesus und die Zeit ab Jesus. Und viele Menschen verstehen dann alt im Sinne von abgelöst, überholt, nicht mehr gültig. Und auch wir haben das alle sicher schon oft gelernt und ich habe auch manches dazu in meinem Studium gelernt, wo ich heute sage, um Gottes Willen, was haben Theologieprofessoren da verbrochen? Diesen Menschen schreibt Jesus ins Stammbuch. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Gesetz und Propheten ist die Bezeichnung für die Tora, für die Schriften, die damals die gültige Bibel sind, das, was wir heute dann als Altes Testament umfassen, also Tora und Propheten. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sagt Jesus, sondern zu erfüllen. Und darum ist es mein Herzensanliegen, als allererstes am Israelsonntag in Erinnerung zu rufen, dass Jesus ein frommer Jude war. Einer, der nicht das Judentum überwinden oder auflösen wollte, sondern erfüllen, also zur Entfaltung bringen. Und es steht uns gut zu Gesicht als Christinnen und Christen, uns deutlich zu der Schuld zu bekennen, wie arrogant, wenn man es vorsichtig sagen will, wie arrogant wir uns über unsere jüdischen Geschwister erhoben haben, dass wir uns für was Besseres gehalten haben und dass wir das Judentum verzerrt haben, um den eigenen Glauben besser glänzen zu lassen. Und aus dieser Verzerrung wird dann der Antisemitismus mit all seinen ganz schlimmen Auswirkungen. Also darum, als erstes das klare Bekenntnis, die Juden sind unsere Geschwister. Und dann steigen wir weiter ein in den Text. Die Schriftgelehrten und Pharisäer waren die Leute, die besonders fromm waren. Wenn wir sie mal aus der Karikatur befreien, die sie im Matthäusevangelium sind, ne, da sind sie immer so ein bisschen die, die drüber sind. Aber eigentlich waren das ganz engagierte, fromme Leute. Also sagen wir der Kirchenvorstand oder die Pfarrer oder so. Die waren immer dabei und haben sich immer größte Mühe gegeben. Und dann sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nur so groß ist wie von denen, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und das ist mal wieder so eine richtig klassische Überforderung. Jesus hat immer so steile Sätze, die uns so einmal ausatmen lassen. Es noch besser machen sollen als die Klassenbesten, noch frömmer sein als Pfarrer und Kirchenvorstand. Und es ist so typisch für Jesus, er piekt uns, weil es bei ihm immer ums Ganze geht. Also für den Himmel, und das will er sagen, für den Himmel geht es ums Ganze. Da hilft nicht so normale Rechtschaffenheit, ne, so ein anständiger Mensch sein, sondern Himmel, da geht es immer um die ganz, ganz große Liebe, dass du alles, aber wirklich alles in die Waagschale wirfst. So das, was normal ist, ein bisschen Frieden, ein bisschen Frömmigkeit und ansonsten so ein normales Leben leben, das ist nicht das, was Jesus sich unter seinen Leuten vorstellt. Wir sollen wirklich brennen für den Himmel, Feuer und Flamme sein. Noch ein Schritt weiter. Die allermeisten Gebote, die im Ersten Testament stehen, hat das Volk Israel in der Wüste bekommen. Ihr erinnert euch das, ihr werdet das noch besser gelernt haben als unsere heutigen Konfis. Wenn man die mit Bibel bewirft, bleibt da nicht so viel hängen. Ihr habt das alles noch tapfer und gut auswendig gelernt damals. Das Volk war aus der Sklaverei in Ägypten geflohen und war in der Wüste, ist da umhergeirrt, 40 Jahre. Und dann gab es den Tag, wo Mose auf dem Berg war und die 10 Gebote empfangen hat. Und die Perspektive ist klar. Gott hat euch, das Volk, aus der Sklaverei befreit und er will euch in ein Land führen, wo es euch gut gehen soll. Und wenn ihr, Volk, da in diesem Land, in das ich euch führe, gut leben wollt, glücklich sein wollt, Frieden haben wollt, dann müsst ihr euch an diese Regeln halten. Das sind also nicht Gesetze, die uns einschränken und gängeln sollen, sondern Spielregeln, die helfen, dass das Leben gelingen kann, dass ihr in Frieden beieinander sein könnt. Denn für uns fühlt sich das oft so an, dass Gott sagt, ich mache hier einen Strich auf den Boden und da dürft ihr nicht rübergehen. Und wir denken immer, warum nicht, was soll das? Warum muss ich so eingeschränkt sein? Vielleicht ist es da drüben schöner. So, das ist so immer unsere Sicht auf diese Dinge. Sondern er sagt zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen, weil das Leben sonst Schaden nimmt. Und das ist nicht Gängelei, sondern das wissen wir. Wenn eine Ehe zerbricht, dann führt das zu Leid. Dann leidet man selber, dann leidet ein Partner, dann gibt es Kinder, die leiden. Und das ist einfach eine Realität. Und darum ist es nicht gut. Darum sollt ihr nicht die Ehe brechen. Und das ist nicht ein Korsett, um uns einzusperren und uns das Leben unfrei zu machen, sondern eher wie eine Leitplanke, ne? So an der Straße, wenn man in den Alpen oder irgendwo unterwegs ist, wo dann da die Abgründe kommen, da sind gute Leitplanken, damit man da nicht runterfährt. Und so sind die Gebote gemeint. Die wollen uns in der Spur des Lebens halten. Aber Jesus, wir haben ein Problem. Es gibt Gebote, da stellen sich uns die Nackenhaare hoch. Für die Konfis müsste ich jetzt die vielen Gebote hier aufzählen, wo es um Sex geht. Das finden die immer besonders unterhaltsam, was da alles in der Bibel beschrieben und dann verboten wird. Aber ich nehme mal andere Beispiele. Also zum Beispiel im 5. Buch Mose 21 heißt es, wenn du einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn hast, die Erfahrung werdet ihr wahrscheinlich gemacht haben, einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn, den sollst du vor die Stadt führen und ihn steinigen lassen. Oder klassisch für Kirchenvorstandsmitglieder, 5. Mose 13, wenn du Familienangehörige hast, die vom Glauben abfallen, also die nicht mit in die Kirche gehen, die aus der Kirche austreten, die sollst du umbringen. Steht so in der Bibel. Und wir stellen nun fest, dass die Menschheit sich irgendwie weiterentwickelt hat. Also, dass das damals andere Zeiten waren. Vielleicht waren diese Gebote mal gut, ich weiß es nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, heute leben wir anders. Und heute gehen diese Gebote, das funktioniert nicht mehr. Und dann gibt es Gebote, die fehlen, wo ich finde, die müssten da drin stehen. Also zum Beispiel, du sollst nicht unnötig in der Weltgeschichte rumfliegen. Oder du sollst die Ressourcen der Schöpfung achten und mit dieser Schöpfung so umgehen, dass kommende Generationen da auch noch gut leben können. Müsste da eigentlich stehen, steht da aber nicht. Ich habe gestern das erste Mal als Pfarrer zwei Männer getraut. Das war spannend, ich war sehr aufgeregt. Und ich bin der festen Überzeugung, und nachdem wir das gemeinsam gefeiert haben, bin ich mir ganz sicher, die beiden sind nicht zu steinigen, sondern zu segnen. Da kann man mich gut mit der Bibel angreifen, ne? Also das ist kein Problem. Da zweimal reingucken, da einer, und dann kann man die mir um die Ohren hauen. Keine Frage. Aber tief in meinem Herzen weiß ich, dass die beiden, wenn sie lieben, und ihren Weg in Liebe gehen, nicht sündigen. Da bin ich mir ganz sicher. Und darum ist es nicht so einfach, dass wir einfach immer gründlich die Bibel lesen und dann auf alles eine Antwort kriegen. Das ist kein Gesetzbuch, das alles regelt. So simpel ist das mit unserem Glauben nicht. Und darum gibt es Streit, auch unter uns Christen. Da gibt es die einen, für die sind die Gebote immer das große Du musst. Und da gibt es Christen, das haben viele von euch auch erlebt, die machen die Räume furchtbar eng. Alles wird geregelt und wer aus der Reihe tanzt, dem droht Strafe. Und dann dienen die Gebote nicht mehr dem Leben, sondern der Überwachung der Geschwister. Es gibt Kirchen, die schließen Leute aus, weil sie Fehler gemacht haben. Und das gibt nicht nur die katholische Kirche, die das tut, das wissen wir alle. Wieder verheiratete Geschiedene dürfen nie wieder in ihrem Leben zum Abendmahl gehen. Es gibt auch evangelische Kirchen, die das tun. Menschen ausschließen, weil sie Fehler gemacht haben. Es gibt Christen, die wissen ganz genau, was richtig und was falsch ist, und dann ziehen die Mauer hoch und sagen, du bist falsch, du bist draußen, wir sind hier drin, wir sind die Richtigen. Wenn Jesus so einen Verein hätte gründen wollen, also diese heile Insel der Guten und Gerechten, wo keine Sünder mehr und kein Fehler mehr drin ist, dann hätte er sicher nicht gesagt, richtet nicht. Sondern dann hätte er den Stein genommen und die Ehebrecherin voll Freude mitgesteinigt. Hat er aber nicht. Und ich habe das selber am eigenen Leib immer wieder gespürt. Jesus will nicht Räume eng machen. Das ist nicht sein Anliegen. Es geht nicht darum, dass alle gerade gehen und dass es ganz korrekt und eng zugeht. Er will nicht sortieren in richtig und falsch, sondern er will zum Leben befreien. Also die Gebote sind nicht dazu da, dass du dich über andere erheben kannst, so am Gartenzaun stehen und über den Nachbarn lästern und sagen, was der alles falsch macht. Dann nimmt Jesus deinen Finger, mit dem du zeigst, und führt ihn ganz sacht und liebevoll an deine eigene Nase. Es geht um dein Leben. Und das ist vielleicht das Wichtigste, wie ich finde. Die Gebote sind nicht für den Blick zurück. Es geht nicht darin, im Rückblick jetzt ein Urteil zu fällen, sondern die Gebote sind für den Blick nach vorn. Weil Leben immer heißt, ich muss einen nächsten Schritt machen und ich bin mir nicht sicher, wie geht der. Wir leben alle in Situationen, die sind spannend und knifflig und wir wissen nicht, was ist jetzt richtig und falsch. Und da den nächsten Schritt zu machen, darum geht es, dass wir da Hilfestellung bekommen, damit wir dann Verantwortung übernehmen können und den Schritt ins Neuland setzen können. Dafür sind die Gebote da, dass sie uns eine Richtschnur sind, dass sie uns helfen für den nächsten Schritt, dass du ins Leben gelockt wirst, dass du deinen Weg findest und nicht die Fehler machst, die dein Leben beschädigen und das Leben der anderen. Die Leben zerstören. Und natürlich machst du Fehler. Ganz klar, natürlich, wir machen alle Fehler und wir machen auch alle große Fehler. Und das ist auch gut so, denn nur dann lernen wir Mitgefühl mit den anderen. Wenn Menschen tatsächlich fehlerfrei wären, das wären ganz unbarmherzige Zeitgenossen. Also, wir machen alle Fehler und darum überheben wir uns nicht übereinander. Und wenn du selber Fehler machst, dann kleb nicht dran, sondern danke Gott für die Menschenfreundlichkeit. Steh zu dem, was du getan hast, vertusche nichts, red dich nicht raus, aber sei ganz sicher, die Steinigung ist abgesagt. Es geht immer wieder nur darum, dass wir zurückfinden ins Leben. Dass wir in den Geboten Gottes Verben hören. Und dann wag den Schritt ins Neuland. Wag es zu leben, schenk dich ganz, weil der Himmel dich lockt. Amen. Der Gemeinde ist heute Morgen ein Sterbefall abzukündigen. Dazu bitte ich euch, euch zu erheben. Am 5. August verstarb im Alter von 88 Jahren Herr Manfred Liebold. Die Trauerfeier war am Freitag im Friedwald unter der Losung des Tages aus Psalm 63: Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Barmherziger Gott, der Tod macht uns stumm. Schenk du uns dein Wort des Lebens. Nimm dich deines Verstorbenen gnädig an. Nimm ihn auf in dein Reich, wo wir für immer die Fülle des Lebens erwarten. Tröste alle, die um Manfred Liebold trauern, und gib dich uns immer wieder zu erkennen als der Gott, der das Leben liebt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Die Kollekte am Ausgang, das ist der Teller, der hinten auf dem Gesangbuchtisch steht, ist heute bestimmt für die jüdische Gemeinde in Göttingen. In Göttingen gibt es sogar zwei jüdische Gemeinden und für die liberalere von den beiden ist unsere Kollekte heute. Und ihr habt es gelesen, in Osterode war gerade ein Abend, wo drei von denen berichtet haben. Sieglinde und ich sind da gewesen. Das ist sehr spannend, das auch zu hören. Danke für eure Gaben am Ausgang. Am Dienstag haben wir Mittagsgebet um 12.30 Uhr. Am Mittwoch das Friedensgebet. Nee, Dienstag ist noch Kirchenvorstandssitzung. Die habe ich vergessen. Dienstag Kirchenvorstandssitzung. Mittwoch das Friedensgebet um 19 Uhr und um 19.30 Uhr probt die Kantorei. Da kann ich gleich noch Werbung machen. Wir proben für den Samstag, 17. September. Unser Großer, der Dietrich, hat 15.000 Mittel aus dem Bundeshaushalt bekommen, zugesagt bekommen für die Wiederbelebung der Kultur nach Corona. Und da kommt das Walkenried-Konsort, bringt ein Orchester aus Jena mit und die Kantorei Walkenried und der Singkreis aus Elrich proben gemeinsam und wir feiern gemeinsam Gottesdienst in der Frauenbergkirche am Samstag, 17. September um 15 Uhr. Und das wird richtig klasse. Also mit 15.000 kann man schon ein richtiges Orchester bezahlen und Solisten bezahlen und tolle Musik machen. Also seid dazu herzlich eingeladen und seid auch noch eingeladen, quer einzusteigen und bei der Kantorei mitzusingen. Das lohnt sich. Und was wir nicht können, können die sowieso. Das fällt dann gar nicht auf. Am Donnerstag haben wir nochmal Treffen im Konfikreis. Da haben wir Generalprobe für... Viertel nach vier treffen wir uns draußen vorm Kloster. Und um 19.30 Uhr am Donnerstagabend haben wir wieder Bibelkreis. Am Samstag ist die Einschulung, um 9.30 Uhr feiern wir die Andacht in der Aula der Grundschule. Das ist coronatechnisch einfacher, dass man nicht mehrere Orte präparieren muss, sondern wir gehen als Kirche dann in die Aula der Grundschule. Und am kommenden Sonntag haben wir dann wieder Gottesdienst hier. Den, wenn das Wetter mitspielt, auch wieder draußen im Lichthof. Und dann kommen wir zu euch und ich beginne mal mit den Grüßen derer, die heute doch nicht kommen können. Es haben sich entschuldigt Gerda Ahlborn, geborene Hanke, die erkrankt ist, und Erika Asche, geborene Wedler, die ganz blöd gefallen ist und einfach noch nicht wieder so hergestellt ist, dass sie die Reise machen konnte. Die hat sich sehr beklagt am Telefon, dass sie nicht dabei sein kann, weil sie sich so gefreut hat. Und euch darf ich das ja nicht sagen, aber ich werde alt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wer war die Dritte, die sich noch entschuldigt hat? Okay, das musst du dir merken, dass du die Urkunde dann über hast, Thomas. Gut. Und dann machen wir das jetzt so, dass Thomas Krieghoff euch aufruft und wenn ihr ihm einen Gefallen tut, dann fangt ihr da an und geht in der Reihenfolge, wie er euch aufruft, stellt ihr euch mit Blickrichtung zur Gemeinde hinter den Altar, dann hat er die Urkunden nachher in der richtigen Reihenfolge. Dann geht das einfacher. Komm, Thomas.
Ja, dann beginnen wir mit den eisernen Konfirmandinnen. Elke Arendt. Ursula Ernst. Inge Langer, Birgit Rühe-Freisen. Und dann die Konfirmandin, Walter Degenhardt, Peter Grube, Martin Humack, Erich Müller, Wolfgang Probst, Klaus Rumpf, Wilhelm Schärfe und Jürgen Will.
Segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Besten Wünschen dürft ihr jetzt wieder Platz nehmen und wir singen mit euch und für euch. Nun danket alle Gott.
Lasst uns beten. Gott, wir bitten dich um deinen Schutz und dein gutes Geleit für unsere Jubilare heute Morgen, die vor 65 Jahren konfirmiert wurden. Und wir bitten für deinen Segen für all die, die goldene Konfirmation gefeiert hätten. Und für unsere derzeitigen Konfis, die am 3. September konfirmiert werden. Wir bitten dich für uns alle, dass wir immer wieder auf dein Wort hören, uns leiten und locken lassen, damit wir zum Leben finden. Öffne uns die Ohren, Gott, und brenne in unseren Herzen. Wir bitten dich für alle, die zu uns gehören, um die wir uns sorgen, für all unsere Kranken und Trauernden, für alle, die gefangen sind in Gedanken und Sorgen, Gott, lock uns immer wieder zurück ins Leben und sende uns aus, dich zu bezeugen als Tröster und Mutmacher. Und Gott, wir bitten dich um Frieden in dieser Welt, dass du die Herzen der Mächtigen wandelst und uns alle befähigst, den nächsten Schritt zum Frieden zu gehen. Als deine Kinder beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Amen, Amen, Amen.
Und mit unseren jüdischen Geschwistern bitten wir jetzt gemeinsam um Frieden mit Hevenu Shalom Alechem.